unaufhaltsam lebendige Gemeinde. Ich lese den Text, der der Predigt zugrunde liegt, aus der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 41 bis 47. Und ich lese aus der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Die Menschen, die seine Botschaft annahmen, ließen sich noch am selben Tag im Wasser untertauchen, also taufen. So kamen an diesem Tag etwa 3000 Personen zur Gottesgemeinde hinzu. Und so gestalteten sie ihren Alltag. Sie nahmen die Lehre der bevollmächtigten Jesusbotschafter, der Apostel, als Maßstab für ihr Leben. Sie teilten ihr Leben miteinander, brachen feierlich das Brot und widmeten sich dem Gebet. Alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst, zumal viele Zeichen und Wundertaten durch die Apostel geschahen. Alle, die so im Vertrauen auf Gott lebten, richteten sich auf das gemeinsame Ziel aus und sahen alles als Gemeinschaftseigentum an. Sie verkauften ihren Besitz und ihre Güter und teilten sie unter allen auf, gemäß dem, ob jemand Not litt. Tag für Tag waren sie in großer Einmütigkeit zusammen auf dem Tempelgelände. Und in den Häusern brachen sie feierlich das Brot und aßen mit jubelndem Lobgesang und mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen. So lobten sie Gott und waren beim gesamten Volk sehr angesehen. Und er, der Herr selbst, fügte Tag um Tag Menschen hinzu, die seine Rettung annahmen. Unsere Gottesdienstserie lautet ja unaufhaltsam. Und wir sehen in der Apostelgeschichte manche Linien von Unaufhaltsamem. Unaufhaltsam das Reich Gottes, das mit Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, begonnen hatte. Unaufhaltsam der Heilige Geist. Unaufhaltsam Gottes Wort. Unaufhaltsam die Gemeinde Gottes. Mein erster Punkt lautet: Die erste Gemeinde war eine lebendige Gemeinde. Ich denke, das ist sicher eines von dem Herausfordernden an der Apostelgeschichte, sie auch richtig zu verstehen und in unser Leben hinüber zu übersetzen. Manche haben diese erste Zeit der Gemeinde als so einmalig verstanden, dass für sie die Apostelgeschichte heute überhaupt keine Bedeutung hat, außer vielleicht ein Geschichtsbuch zu sein. Diese Leute sagen, das, was damals in der Apostelgeschichte geschah, hat mit uns heute nichts zu tun. Das war einmalig und wir müssen es nicht so machen. Andere entwickeln aus der Apostelgeschichte eine Lehre, wie Gemeinde bis heute zu sein hat. Und sie sagen, alles, was wir hier sehen und entdecken, muss auch heute genauso bei uns geschehen. Ja, eine Dogmatik, eine Lehre über die Gemeinde, die finden wir sicher viel mehr in den Briefen der Apostel im Neuen Testament als in der Apostelgeschichte. Aber ich denke, wir verstehen die Apostelgeschichte nicht richtig und werden hier Gottes Wort und seinem Anspruch an unser Leben für heute nicht gerecht, wenn wir uns nicht diesen Berichten der ersten Gemeinden und hier der ersten Gemeinde in Jerusalem vor fast 2000 Jahren anstecken lassen, wenn wir nicht von ihnen lernen und wenn wir sie uns nicht zum Vorbild machen. Dann verstehen wir Gottes Wort, glaube ich, an dieser Stelle falsch. Die erste Gemeinde in Jerusalem zu Pfingsten, wir haben letzten Sonntag von der Predigt von Petrus gehört und wie 3000 Menschen an diesem Tag eine Entscheidung getroffen haben, an Jesus zu glauben und ihm zu vertrauen und nachzufolgen. Diese erste Gemeinde war wahrlich eine lebendige Gemeinde. Hier passierte etwas. Auch Spektakuläres, vermutlich auch mitten im Gottesdienst. Und vor allem passierte etwas von diesem unaufhaltsamen Gottes. Von dem, was Jesus getan und gepredigt hatte, von dem unaufhaltsamen Wirken des Heiligen Geistes und eben auch von dem Unaufhaltsamen der Gemeinde, die Jesus ins Leben gerufen hatte. Unaufhaltsam heißt ja, wir können es nicht stoppen. Wir können es nicht bremsen. Vielleicht auch, wir wollen es nicht bremsen. Und hier ist schon der erste Anspruch an unser Leben, die erste Herausforderung. Was will ich vielleicht alles stoppen, was Gott in Gang gesetzt hat? Wo habe ich vielleicht Sorge vor Entwicklungen, vor Dingen, die passieren könnten durch den Heiligen Geist? Wo stelle ich mich, wo stellst du dich vielleicht dem Unaufhaltsamen in den Weg? Ich habe so ein bisschen über die erste Gemeinde in Jerusalem nachgedacht. Sie war ein paar Tage alt, als das, was wir heute gelesen haben, geschah. Sie war nicht geprägt von Orthodoxie und auch nicht von Tradition und Formen. Und dann habe ich mal nachgeschaut, was ist denn Orthodoxie? Wir denken vielleicht an die orthodoxe Kirche, ja, auch das steckt mit da drin. Aber Orthodoxie meint, wir machen es richtig. Wir halten an Formen fest. Wir machen es richtig. Für solche Orthodoxie oder Tradition hatte diese Gemeinde ja überhaupt keine Zeit und Gelegenheit. Sie war ja gerade erst entstanden. Und es gab noch keine Tradition. Es gab noch nichts, wie man es macht. Obwohl wir genau das in diesem Text lesen. Das prägte ihren Alltag. Genauso machten sie es. Diese erste Gemeinde war so lebendig, dass sie diese Formen gar nicht hatte. Und ich habe mich gefragt, ist denn die 2000-jährige Geschichte der Kirche und Gemeinde Jesu eine Entschuldigung für Orthodoxie, für Tradition, für Festhalten am Richtigmachen, an Formen? Ist es so wichtig, rechtgläubig und strenggläubig zu sein oder vielmehr lebendig und dynamisch, dass unaufhaltsame Dinge passieren, durch alle Formen durch? Wahrscheinlich habt ihr das auch so erlebt, dass durch die Länge der Zeit, und dafür reicht schon mal ein halbes Leben oder ein Leben, ganz viel Vitalität und Lebendigkeit auf der Strecke bleiben kann und in Formen erstarrt. Vielleicht aus der Angst, etwas falsch zu machen. Und ich habe das immer wieder erlebt, auch in Gemeinde und im Glauben, dass mir Leute sagen, und vielleicht sage ich es manchmal auch, pass auf, dass du es nicht falsch machst. Pass auf, was die Leute sagen und so weiter. Aber wenn es eines ist, was unsere Welt braucht in der Kirche und Gemeinde, dann ist es die unaufhaltsame Kraft und Lebendigkeit der Gemeinde und Kirche Jesu, weil sie Gottes Kirche und Gemeinde ist. Diese Welt braucht keine Formen. Sie braucht Leben, unaufhaltsames Leben der Gemeinde, des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes. Das Reich Gottes soll Bahn brechen, soll Raum gewinnen, soll Menschen verändern und Menschen Halt und Sinn geben. Aber wie so oft leben viele Menschen in falschen Alternativen. Sie sagen, man kann nur entweder lebendig und dynamisch sein oder man hält Formeln und Regeln ein und macht es richtig. Aber die Wahrheit liegt ja meistens in der Mitte. Und die erste Gemeinde in Jerusalem war ein ganz starkes Beispiel dafür, dass das falsche Alternativen sind, lebendig und formen, lebendig und richtig machen. Sie waren lebendig, sie waren dynamisch, sie waren unaufhaltsam. Stellt euch das vor in Jerusalem, und es ist ja auch keine Millionenstadt gewesen und bis heute nicht. 3000 Bekehrungen an einem Tag. Die Gemeinde wuchs von 12 oder 20 Leuten auf 3000 an einem Tag. Habt ihr eine Ahnung, wie die Gemeindeleitung geschwommen ist? Vielleicht gab es die noch gar nicht an dem Tag. Wie kriegen wir das organisiert? Wie kriegen wir Regeln hin? Wie können wir Strukturen haben? Unaufhaltsam war diese Gemeinde. Sie waren lebendig und dynamisch und doch hatten sie feste und tiefe Wurzeln, schon von Anfang an. Apostelgeschichte 2, Vers 42. womit sie sich beharrlich beschäftigten oder woran sie beharrlich festhielten, in was sie verharrten. So lebten sie ihren Alltag. Die Geschichte war ja ganz kurz und jung. Und schon war klar, in diesen vier Dingen hielten sie fest. Darin lebten sie beharrlich, beständig. Ich denke, bis heute haben wir diese Sorgen und die Probleme, wie das mit Traditionen ist. Was wichtig ist, weiterzugeben an die nächste Generation. Und ich zitiere jetzt zwei Zitate. Das erste kann man gar nicht mehr nachvollziehen, von wem es überhaupt kommt, aber es ist ein tolles Zitat. Ich sage auch nicht, woher es kommt, ich weiß es nicht. Ihr kennt das Zitat. Um was geht es denn bei Gemeinde, bei Reich Gottes? Stellt euch vor, wir sitzen am Lagerfeuer und das ist Gemeinde Gottes. Gemeinde Gottes und Reich Gottes besteht nicht darin, am Lagerfeuer zu sitzen und die Asche der Tradition zu bewahren, sondern es geht darum, das Feuer weiterzugeben. Also welche Asche lohnt es denn zu verteidigen? Was für ein Unsinn. Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers. Lebendige Gemeinde. Wir geben nicht irgendwelche hohlen oder leeren, vielleicht auch guten und bewährten Traditionen weiter. Wir beten nicht das an, wie es früher war und sagen, das war allein richtig oder das war besser. Wer das sagt, ist sowieso schon ein Beweis, dass er alt geworden ist. Ich nehme mich da rein, wenn ich sage, früher war das besser. Nein, es geht um das Weitergeben des Feuers. Des Feuers, des Glaubens, der Begeisterung für Gott, für Gottes Wort und Gottes Geist. Und noch ein Zitat zur Tradition. Wer sich auf die Tradition für die Gemeinde beruft, der muss das wissen. Wenn wir immer nur tun, was unsere Väter und Mütter taten, dann tun wir gerade nicht, was sie taten. Wenn wir immer nur das tun, was unsere Väter und Mütter im Glauben und in der Kirchengeschichte getan haben, dann tun wir gerade nicht, was sie getan haben. Denn sie waren Erneuerer, sie waren lebendig. Natürlich war da viel orthodox und rechtgläubig auch dabei. Aber die Kirchengeschichte ist gekennzeichnet von immer wieder auftretenden Aufbrüchen. Denken wir an Martin Luther und die Leute der Reformation. Denken wir an die Christen in den Gemeinden im 18. Jahrhundert, aus denen auch unsere Gemeindetradition entstanden ist. Sie brachen immer wieder auf. Und wenn wir in unserem Leben nicht immer wieder aufbrechen zum lebendigen Gemeindeleben, dann sind wir in toter Orthodoxie oder Tradition erstarrt. Ich glaube, wir können vom Gemeindeleben der ersten Christen damals in Jerusalem und in der Umgebung von den Gemeinden, die dort entstanden, sehr viel lernen und auch in unserem Leben nachleben. Und es wird vermutlich zur Folge haben, dass auch in unserer Stadt und Welt die Gemeinde unaufhaltsam Kreise zieht. Dass Gemeinde Jesu wieder Anziehungspunkt und Magnet für Menschen um uns herum wird. Die nicht fragen, glauben die richtig, haben die richtige Tradition und Form, sondern passiert dort etwas durch Jesus, durch seinen Geist und durch sein Wort. Und wenn wir das tun, indem wir nicht kopieren, was die Leute in Jerusalem taten, sondern dass wir kapieren, was sie getan haben und unsere Schlüsse für unsere Zeit und Welt daraus ziehen, dann glaube ich, wird Gemeinde Jesu unaufhaltsam Kreise ziehen und Menschen entdecken dort, wie gut Gott ist. Abhängig ist das allerdings von einer lebendigen Gemeinde, von Christen, die lebendig und wirklich in ihrem Leben Jesus nachfolgen. Das zweite, das normale Gemeindeleben. Ist dieser Anspruch nicht völlig überaltert und passt er nicht eigentlich gar nicht mehr in unsere Zeit? Wie kann man denn von normal sprechen? Klar, in der Industrie gibt es DIN, ISO, ich weiß nicht wie viel, 9000. Aber geht das für Gemeinde? Kann man sagen, so ist Gemeinde, so hat Gott sich Gemeinde gedacht? Ist es nicht viel individueller? Kann nicht da jeder selber entwickeln und Gedanken einbringen? Ja, kann er. Aber kann nicht vielleicht jeder selber Gemeinde bauen, wie es ihm gefällt? Watchman Nee, ein chinesischer Christ, hat vor fast 100 Jahren ein Buch geschrieben, das ich in den 70er Jahren gelesen habe und in dieser Woche wieder angefangen habe zu lesen. Und es hat genau diesen herausfordernden Titel: Das normale Gemeindeleben. Und ich kann mir vorstellen, da zucken wir manchmal so vielleicht schon zusammen und haben Angst, kommt jetzt da die Norm der Formen oder wie es geschehen soll? Das Wichtigste in diesem Titel ist für mich nicht normal, sondern Leben. Das normale Gemeindeleben ist Gemeindeleben, ist nicht Gemeinde sein, ist nicht Gemeinde haben, ist nicht Gemeindehaus, ist nicht heute Morgen hier sein, sondern das Entscheidende ist Gemeindeleben, auch heute Morgen, aber darüber hinaus. Gemeinde kann nur dann lebendig sein, wenn Gemeinde gelebt wird. Und Gemeinde kann nur gelebt werden, wenn es lebendige Jesus-Nachfolger gibt, die ihren Glauben fröhlich mit anderen Menschen teilen. Nicht, wenn es Menschen gibt, die sich irgendwann entschieden haben, Jesus zu glauben und zur Gemeinde zu gehören, sondern die ihren Glauben damals in Jerusalem, heute in Frankenberg und wo auch immer du bist, wirklich leben. Das Wichtige am normalen Gemeindeleben ist, dass sie lebt und nicht die Form. Wenn Gottes Wort und der Heilige Geist in unserem Leben sichtbar und erkennbar wird, dann sind wir Teil von diesem unaufhaltsamen Wirken Gottes, auch durch die Gemeinde, auch heute. Für die ersten Christen, für die erste Gemeinde gab es keinen Widerspruch zwischen dem Verharren in einigen wenigen, aber entscheidenden Dingen ihres Glaubens und Gemeindelebens und der Dynamik und Lebendigkeit der Gemeinde. Ich weiß nicht, woher diese junge Tradition überhaupt kam, aber es steht in Vers 42, sie verharrten vom ersten Tag des Gemeindelebens an in vier bestimmten Dingen. Sie verharrten darin, und das ist schon wieder ein Problem, verharren, ich proklamiere und halte fest und halte mich dann daran fest. Nein, sie haben es gelebt. Und ich glaube, dass sie gerade deshalb so lebendig und dynamisch waren und dass sie genau deshalb ihre Welt veränderten, weil sie schon tiefe und feste Wurzeln und ein klares Fundament ihres Lebens und Glaubens hatten. Ich lese diesen Satz nochmal nach einer anderen Übersetzung, nach der Elberfelder Übersetzung. Und das klingt vielleicht für dich noch altmodischer oder altbacken. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Was heißt denn verharren? Ich habe es eben schon gesagt, nicht proklamieren und dahinstehen und sitzen und sagen, so ist es und so bleibt es, sondern sie lebten es. Es war Beständigkeit da. Es war normal für sie. Was für eine Beständigkeit ist das? Eine Beständigkeit, die Gott in seiner Treue und beständigen Liebe an uns wirken lässt. Die Beständigkeit zu sagen, Gott, verändere mich persönlich, verändere den und die, die neben mir sitzen und verändere uns als Gemeinde. Gott, du bist treu und diese beständige Veränderung unseres Lebens brauchen wir und wollen wir. Und verharren bedeutet auch dranbleiben. Nicht heute so und morgen so, sondern dranbleiben. Aber auch da ist es ja wichtig, nicht dranbleiben an irgendeiner Kirchentradition, sondern dranbleiben an Jesus und seinem Wort und dem Heiligen Geist. Jetzt seid ihr ja schon gebrieft. Wenn ich aber ohne Vorbereitung fragen würde, was sind für dich die elementaren Bestandteile vom Gemeindeleben, von Gemeinde? Ich glaube, das ein oder andere aus Apostelgeschichte 2 käme auch dazu, dafür lest ihr ja schon lange genug Bibel. Ist es der fantastische Lobpreis? Ja, es ist toll, einen tollen Lobpreis zu haben und mitgenommen zu werden in Gottes Gegenwart und ihn zu erleben und ihm zu begegnen. Ist es das schönste Kirchengebäude der Welt? Sicher auch nicht. Was auch immer es ist. Aber was ist für dich das Entscheidende von Gemeinde? Und ich möchte dir diese Frage mitgeben. Denk darüber nach, was ist für mich elementar? Was muss für mich Gemeinde darstellen und was muss ich in Gemeinde erleben können? Was ist unverzichtbar? Woran will ich festhalten? In Apostelgeschichte 2 lesen wir 4 Dinge. Das erste, die Lehre der Apostel. Der Glaube an Jesus ist vor allem ein Leben im Vertrauen auf Jesus und ein Leben in einer persönlichen und lebendigen Beziehung zu Jesus. Gerhard Brüning schreibt dazu, wir vertrauen nicht irgendeinem Gott oder einer höheren Macht, sondern dem Gott der Bibel. Und in der Bibel steht, was wir unbedingt über Gott und uns wissen müssen. Wir glauben an einen Gott, der sich uns offenbart und zeigt. Im Nachdenken über Gott und sein Wort soll der Mensch fähig werden, seinen Glauben im Alltag zu bewähren. Dafür brauchen wir die Bibel. Die ersten Christen hatten das Alte Testament und sie hatten die Lehre der Apostel. Das, was die Männer um Petrus und später Paulus predigten, daran haben sie festgehalten. Und für uns ist es heute die ganze Bibel. Wir brauchen die Bibel, Gottes Wort, um zu wissen, wer wir sind, wer Gott ist, es immer besser erkennen zu können. Und auch zu erkennen, wie Gott sich unser Leben vorstellt, wie wir leben können und sollen. Und Gottes Wort ist glaubwürdig und ist zuverlässig und wahr. Lebendige Gemeinde ist also eine Gemeinde, die auf Gottes Wort hört und es liest und sich in ihrem Leben nach Gottes Wort ausrichtet. Und das sowohl im persönlichen Glauben und im persönlichen Leben als auch im Gemeindeleben, wo Gottes Wort nicht die zentrale und fundamentale Rolle spielt, auf dem wir stehen, auf diesem Fundament, gar nichts zu tun mit Fundamentalismus, sondern ein Fundament, auf dem ich stehen und auch leben kann, was hält. Wenn wir das als Gemeinde, wenn ich das als einzelner Christ und du als einzelner Christ oder Christin nicht hast, dann werden wir keine lebendige Gemeinde sein. Wir können es nicht aufgrund der Zugehörigkeit zu einem Bund oder was auch immer sein. Wir können es nur, wenn wir auf dem Fundament von Gottes Wort stehen. Wenn wir dieses Fundament nicht haben, dann schwimmen wir automatisch einfach dem Mainstream mit. Und da kennen wir das alte Kindergottesdienstlied, dass tote Fische mit dem Strom schwimmen. Aber nur lebendige Fische können gegen den Strom schwimmen. Und das gilt wahrlich für das Leben als Christ und für lebendige Gemeinde. Das zweite, der Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Koinonia steht hier im Griechischen. Es bedeutet Gemeinschaft. Und durch den Heiligen Geist sind wir in der Gemeinde Gottes als ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlicher Vergangenheit und Prägung und Lebensstilen wie in einer Familie zusammengestellt. Ich habe nur den Eindruck, dass uns das bei der Familie einigermaßen gelingt, manchmal auch nicht, da gibt es auch Ausbrecher, aber dass uns das in der Gemeinde nicht so gut gelingt, dass wir sagen, oh, dessen Nase, ja, die ist halt lang, die gefällt mir nicht und die guckt so komisch und der ist so, ich suche mir lieber Freunde. Und dann suchen wir Gemeinschaft mit Menschen nicht in der Gemeinde. Und ich habe gar nichts dagegen. Und ich denke, Gott hat nichts dagegen, dass wir Freunde haben, auch außerhalb der Gemeinde. Wir müssen sie und sollen sie haben, um Kontakte zu haben. Nicht um sie zu missionieren, sondern um sie durch unser Leben und Reden einzuladen, an Jesus zu glauben. Aber Gemeinde ist wie eine Familie und da bin ich hineingeboren. Ich habe sie mir nicht ausgesucht und ich kenne bis heute keinen Menschen, der sich seine Familie aussuchen konnte. Und das mutet Gott uns zu. Aber darin liegt auch ein Wunder und darin liegt eine Kraft und eine Dynamik. Wenn das gelingt, und das ist den ersten Christen gelungen. Und Jesus hat es schon gesagt, wenn die Menschen sehen, dass ihr euch lieb habt, obwohl ihr schräge Vögel seid, das hat er nicht gesagt, aber so sind wir, obwohl ihr so unterschiedlich seid, dann werden die Menschen entdecken und glauben, dass ich Gottes Sohn bin. Und ich glaube, das war eines vom Unaufhaltsamen der Lebendigkeit der ersten Gemeinde. Es war für sie normal, wenn sie morgens aufstanden, war klar, heute treffen wir uns wieder im Tempel. Vielleicht war da gerade Ferienzeit, weil sie jeden Tag sich treffen konnten. Aber man kann sich auch abends treffen. Sie wollten sich treffen, sie wollten miteinander Gott suchen, Gott begegnen, von Gott lernen und ihn anbeten und Gemeinschaft haben. Und so wie wir in jede Freundschaft, die wir dafür wertvoll genug halten, in jede Beziehung, die es uns wert ist, investieren, so wie zum Beispiel auch in die Freundschaft, in die Ehe, so sollten wir die Gemeinschaft in der Gemeinde für so wertvoll halten, dass wir in die Beziehung miteinander investieren. Manche haben dann nach der Hochzeit aufgehört, in ihre Ehe zu investieren und brauchten sich nicht wundern, wenn sie den ersten Hochzeitstag nicht erlebt haben. Und manche haben aufgehört, in die Beziehung in der Gemeinde zu investieren und brauchen sich nicht wundern, warum Gemeinde so anstrengend ist, so wenig inspirierend. Und das ist kein Appell, sondern wir wollen von der ersten Gemeinde lernen. Für sie war es normal. Es war ganz normal, die Gemeinschaft zu suchen. Die Beziehung innerhalb der Gemeinde und natürlich auch über die Gemeindegrenze hinaus zu Menschen zu pflegen. Gottes Idee von Gemeinde war und ist Familie. Ein Zusammenhalt, füreinander Dasein, einander schätzen und lieben. Vielleicht war das Kennzeichen der ersten lebendigen Gemeinde. Das Kennzeichen, das nach außen strahlte. Schaut mal, die kümmern sich umeinander. Da ist es egal, ob einer Chef oder ganz unten in der sozialen Hierarchie ist. Ob jemand arbeitslos oder krank ist oder gesund, jung, alt. Sie kümmern sich umeinander. Sie leben Liebe, Anteilnahme. Und ich frage dich und mich, was prägt unsere Gemeinschaft? Nicht als Anklage und auch nicht als Appell, sondern ehrlich, was prägt unsere Gemeinschaft? Verbindliches Gemeindeleben, vor Ort, praktisch, dass man sich in die Augen schaut und sich die Hände gibt, wird immer unmoderner. Vielleicht boomen deshalb die sogenannten Internetgemeinden, wo man genießen und konsumieren und abschalten kann. Klar, ihr könnt jetzt auch gehen, wenn es nicht gut ist, aber das macht man ja nicht so. Ohne sich an anderen tatsächlichen Christen vielleicht auch mal zu reiben, vielleicht auch mal zu streiten und sich wieder versöhnen zu müssen. Das kommt im Internet relativ selten vor, sei denn du hast einen Kommentar geschrieben, der für manche schräg war. Aber nur in der tatsächlichen Beziehung mit Christen, in der Gemeinde, können wir lernen, wie in der Familie. Das geht nicht auf Distanz, sondern nur im Miteinander. Können wir lernen, einander zu vergeben, einander Achtung auszudrücken und zu zeigen, wie der Heilige Geist unser Leben verändert. Und der Trend in unserer Zeit ist stark, ich glaube stärker als je zuvor, sich rauszuziehen aus Beziehungen, wenn es anstrengend wird. Das machen manche ja auch aus der Familie oder Ehe, wenn es anstrengend wird. Natürlich gibt es auch Konflikte und Probleme, die vielleicht nicht lösbar sind. Aber ich glaube, in keiner Generation vorher haben sich Menschen so schnell aus Gemeinde zurück und rausgezogen, wenn ihnen etwas nicht passte. Und auch das keine Anklage. Ich merke doch bei mir selber, dass ich so einen Schutz aufbaue und denke, naja, wenn mir das zu sehr anstrengend wird, mal schauen. Und dann bin ich selber schon beim Rausziehen. Aber die ersten Christen, die hat es hineingezogen und das war ein starkes Zeugnis. Das Dritte, was sie festhielten und was sie sogar täglich praktiziert haben, war das Mahl des Herrn. Gerade in der Feier des Abendmahls wurde diese konkret gelebte Gemeinschaft der Christen deutlich. Und am Anfang der Kirchengeschichte war Abendmahl immer mit Essen verbunden. Auch als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, hat er mit seinen Jüngern gegessen und am Ende des Mahls hat er das Abendmahl eingesetzt. Mahl des Herrn hat es sehr stark mit Gemeinschaft zu tun. Aber dann auch zugespitzt, das Mahl des Herrn nicht ein ganz normales Abendessen oder Mittagessen. Sie haben sich vergewissert, was das Fundament ihres Glaubens und Lebens war. Jesus Christus starb am Kreuz für unsere Schuld und nur hier finden wir Vergebung. Und Jesus ist der Sieger. Er hat die Sünde und den Tod überwunden und besiegt. Das haben sie jeden Tag gefeiert. Nein, wir müssen jetzt nicht jeden Tag Abendmahl feiern. Wir müssen kapieren, was sie getan haben, um dann zu entscheiden, wie wir es leben wollen. Ich zitiere noch einmal Gerhard Brüning. Im Abendmahl erfährt und erlebt die Gemeinde die Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus und untereinander. Im Abendmahl wird sie daran erinnert, dass sie die Gemeinde der begnadigten Sünder ist. Beim Abendmahl sind alle vor dem Herrn gleich. Und das war damals stärker als in unseren Gemeinden heute. Die sozialen Hierarchien, da waren alle vertreten. Und es wurde deutlich, beim Feiern des Abendmahls gibt es kein Oben und Unten, kein Wichtig und Bedeutsam und Unwichtig. Wir sind alle gleich und geliebt von Jesus. Und ich weiß, dass das Abendmahl nicht die einzige Form ist, all das zu feiern und auszudrücken und Gott anzubeten. Aber ich frage mich zuerst und frage dich, warum hat das Mahl des Herrn einen so geringen Stellenwert in fast allen Gemeinden heute? Das ist so ein richtiger Abwärtstrend. Vielleicht, weil wir es früher zu leblos gefeiert haben. Vielleicht in Formen, die uns nicht mehr gut tun, was auch immer. Aber warum ist die Bedeutung so gering geworden? Ich frage mich und frage dich. Und wie viel entgeht uns dadurch vielleicht an Segen und Kraft und an Lebendigkeit? Vielleicht sollten wir ganz neu das in die Mitte unseres Glaubens und auch Gemeindelebens stellen. Nicht indem wir es jeden Tag feiern müssen oder jeden Sonntag, hier geht es nicht um Formen, sondern dass es uns im Herzen wichtig ist. Und das war damals bei den Christen so. Und sie haben sich nicht gefürchtet und gedacht, was denken die Leute, wenn wir jeden Tag Abendmahl feiern. Sie haben es getan und waren darin ein Zeugnis. Und so komme ich jetzt zu dem letzten dieser vier Punkte, das Gebet. Die erste Gemeinde und die lebendige Gemeinde bis heute war und ist betende Gemeinde. Und wir werden in den nächsten Kapiteln der Apostelgeschichte viel mehr davon hören. So wie die Erde durch das Gebet der Gemeinde gebebt hat. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich weiß jetzt auch nicht, ob es schön ist, wenn die Erde bebt. Aber da passierte etwas. Und sie bauen nicht drei oder vier Konjunktive ein. Lieber Herr, wenn du denn kannst und wenn du willst und wenn nichts dagegen spricht. Das ist jetzt ein bisschen überzogen. Aber sie haben gebetet, dass Petrus freikommt. Und Petrus kam frei aus dem Gefängnis. Die Gefängnistüren wurden aufgesprengt in Philippi. Menschen wurden geheilt. Das Evangelium hatte Kraft, viele Menschen zu retten und zu verändern. Und auch hier frage ich mich zuerst und dann erst dich. Warum bete ich so wenig? Warum betest du so wenig? Nicht um irgendeine Form oder Pflicht zu erfüllen. Nicht um zu sagen, wenn du 5 Minuten betest, dann passiert das in deinem Leben. Aber wenn du Nein, kein Leistungsgedanke, sondern warum pflegen wir unsere persönliche Beziehung zu Jesus so wenig und werden dadurch auch so wenig gestärkt durch Gottes Kraft, um die Welt zu verändern? Auch hier weiß ich, das ist nicht das Maß der Dinge, aber es ist ein Symptom und ich stehe mittendrin, wenn ich das sage. Warum schaffen wir es nicht, zweimal im Jahr 24 Stunden zu beten? Warum bleiben da immer noch Lücken offen? Ich weiß, ich bin da voll mit angesprochen. Und das ist nicht das Maß der Dinge, es ist nur ein Symptom. Und dann wundern wir uns, warum wir so wenig Einfluss haben in dieser Welt. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden im Gebet? Einige kennen diese Liedstrophe aus dem Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus«. Und es geht hier nicht darum, eine Form zu erfüllen, ein gewisses Maß oder eine gewisse Zeit zu erfüllen, abzubeten, sondern mit Jesus zu reden und Gemeinschaft zu haben. Wie viel Heil mag uns verloren gehen, weil wir eben nicht beten? Und nicht entdecken, dass wir einen tollen Freund in Jesus haben, der uns so sehr beschenken will und der auch möchte, dass unser Leben als einzelne Christen und als Gemeinde Auswirkungen, unaufhaltsame Auswirkungen in unsere Umwelt zu unseren Mitmenschen hat, Segen weitergeht. Und wenn es stimmt, dass im Gebet das Herz des Glaubens schlägt, dann dachte ich so als Arzt, dass es viele herztote Christen und viele herztote Gemeinden gibt. Wenn der Herzschlag des Glaubens das Gebet ist, dann ist die Diagnose an vielen Stellen, dass ich ziemlich herztot bin, weil ich nicht bete. Und dass wir als Gemeinde manchmal herztot sind, weil wir nicht beten. Und das bitte versteht nicht als Appell. Appelle bringen überhaupt nichts, sondern wir wollen ja unaufhaltsam lebendige Gemeinde sein. Und ich wünsche uns das miteinander und stelle mich als erstes darunter, dass wir wirklich auf Gottes Wort hören und es tun, so wie wir es eben gesungen haben. Dass wir die Gemeinschaft miteinander suchen und praktizieren und nicht davonlaufen. Und wenn wir uns mal verletzt haben, wieder einander vergeben und versöhnen. Das ist ein so starkes Zeugnis in diese Welt hinein. Und dass wir das Abendmahl, das Lob Gottes, die Anbetung nicht nur im Abendmahl, aber auch im Abendmahl wieder ganz neu auf den Schirm, in den Kopf und ins Herz bekommen. Und dass wir Beter werden. Ich weiß nicht, wie das geht, dass ich zu einem Beter werde. Manche sagen, ich habe das als Gabe. Aber denk daran, und ich will daran denken, wenn das Glauben, das Leben meines Glaubens vom Gebet abhängig ist, nicht weil ich die Form erfüllen muss, sondern weil Jesus, dieser starke und tolle Freund, mich beschenken will. Und so wünsche ich uns miteinander, dass wir das leben, dass wir es auf dem Herzen haben, lebendige und anziehende Gemeinde zu werden. Und ich will schließen mit ganz persönlichen Fragen und habe jetzt das ganze spannende Kapitel Eigentum verkaufen und so, das reden wir ein andermal drüber, habe ich jetzt nicht angesprochen. Aber es geht auch gar nicht darum, alles zu tun, was sie getan haben. Denn wenn wir alle uns, nur diesen Satz will ich sagen, wenn wir alle unsere Häuser verkaufen, haben wir nichts mehr, wo wir Menschen zum Mittagessen, Menschen, die frieren an einen warmen Ofen, Menschen, die einsam sind, zur Gemeinschaft einladen können. Wir müssen nicht alles verkaufen, aber wir müssen unser Leben öffnen. Wir müssen auch unsere Häuser öffnen. Ich frage dich persönlich, sehnst du dich nach diesem Wirken Gottes in deinem Leben und in unserer Gesellschaft? Sehnst du dich nach der Gemeinschaft mit den Menschen in der Gemeinde, die mit dir an denselben Gott glauben? Sehnst du dich nach der lebendigen Beziehung mit Jesus und darf er dein Leben verändern? Wenn ja, dann werden wir lebendige Gemeinde sein. Und wir werden in und mit der Gemeinde Gottes Wirken erleben. Und wir werden erleben, wie Gemeinde wieder Anziehungskraft für Menschen unserer Zeit im 21. Jahrhundert hat. Wenn wir uns nicht danach sehnen, dann werden wir vielleicht manche Gemeindetradition darstellen, aber nicht leben. Wir werden darin erstarren oder erstarrt bleiben. Und wir verpassen das unaufhaltsame Wirken Gottes, des Heiligen Geistes und der Gemeinde Gottes. Und ich frage dich, für was du dich heute entscheidest.